my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fokus Südwest hier bei Radio Störfunk. Am Mikrofon ist Philipp Almasi. Im ersten Beitrag geht es heute um die massenhafte Tötung männlicher Küken in Brutkonzernen, aufgrund derer Peter gegen diese Konzerne Anzeige erstattet hat. Und im zweiten Beitrag geht es um das neu veröffentlichte Buch von Michael Kosiol, Ein Funke Hoffnung, in dem er die letzten Kriegstage in der Region Schwäbisch Hall schildert. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. Anlässlich des 35. Evangelischen Kirchentags wird am 29. Mai in Stuttgart die Ausstellung Freude schöner Götterfunken, am Anfang war das Kreuz, eröffnet. Die Verbindung zwischen Kunst und Kirche hat schon jahrhundertelang Meisterwerke entstehen lassen. Da das Verhältnis zwischen Religion und Künstlern heutzutage etwas kritisch ist, wird weltweit das Themenfeld Religion und Kirche intensiv thematisiert. Bei der Ausstellung werden unterschiedlichste Kunstwerke ausgestellt, wie Malereien, Zeichnungen, Objekte und Foto-, Film- und Klangkunst. Sie kommen alle aus öffentlichen und privaten Sammlungen, zum Beispiel aus der Staatsgalerie Stuttgart, dem Ulmer Museum oder der Kunsthalle Kiel. So werden zur Ausstellung Kunstwerke von regionalen Künstlern auf internationale Werke treffen.
Schwäbisch Hall. In Großstädten wie Berlin und Hamburg gibt es längst öffentliche WLAN-Hotspots. Auch Schwäbisch Hall möchte dies nun einrichten. Betrieben werden sollen die Hotspots von externen Unternehmen. Geplant ist, dass der User nach einer Anmeldung bis zu 3 Stunden kostenlos im WLAN surfen kann. Das Netz wird es vor allem auf dem Marktplatz, bei der Stadtbibliothek und in Teilen des Kocherquartiers geben. Pro Jahr entstehen dadurch für die Stadt Kosten in Höhe von 3.100 Euro. Einmalig müssen 30.000 Euro investiert werden.
Schwäbisch Hall. Das Haller Goethe-Institut feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gab es diese Woche am Montag ein kleines, von Studierenden selbst gestaltetes Jubiläumskonzert sowie am Dienstag und Mittwoch ein kleines Programm mit Rückblicken auf 50 Jahre Goethe-Institut zusammen mit ehemaligen Institutsleitern, ein Konzert mit dem Ensemble Unterbiberger Hofmusik und einen Festakt in Anwesenheit des Präsidenten des Goethe-Instituts, Professor Dr. Klaus Lehmann, und der Landesministerin für Integration Bilkay Öney. Dr. Hans-Werner Schmidt, der bereits 10. Leiter des Haller Goethe-Instituts, freute sich besonders über das Mitwirken der Studierenden beim Konzert wie beim Festakt. Schmidt leitet die Einrichtung seit Juli 2014. In den nächsten Monaten wird es noch einige Veranstaltungen zum 50-jährigen Jubiläum geben. Mehr Informationen dazu findet man in der Jubiläumsbroschüre des Instituts oder im Internet unter www.goethe.de.
Still scares you. Too many scars to check. So why do I keep coming back? Absence of color, absence of valor. We got carried away, I say, like we ever, but we never had a choice.
I'm here.
In den vergangenen Wochen hatte die Tierschutzorganisation PETA mehrere Brütereien in ganz Deutschland angezeigt. Grund hierfür waren rechtliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. In den Betrieben wurden tausende männliche Küken vergast und geschreddert. Und das nur aufgrund ihres Geschlechts. Warum die männlichen Küken rücksichtslos getötet worden sind und nicht für andere Zwecke wie für die Fleischindustrie verwendet wurden und wie PETA gegen die Brütereien jetzt vorgeht, darüber hat Melissa Eckstein für Fokus Südwest mit dem PETA-Rechtsanwalt Krishna Singh gesprochen.
Herr Singh, PETA hat ja mehrere Strafanzeigen gegen Brütereien in ganz Deutschland erstattet. Was genau ist denn dort vorgefallen?
Ja, wir haben die Anzeigen erstattet. Wie gesagt, zuerst haben wir in Nordrhein-Westfalen die Anzeigen erstattet, in einem zweiten Schwung dann die übrigen Brütereien in Deutschland aus folgendem Grund. In diesen Brütereien, die Legehennen produzieren, werden die weiblichen Tiere, die sich eben zur Legehennenproduktion in Anführungsstriche eignen, aussortiert und eben an die Brütereien weiter werden dort verwendet. Die männlichen Tiere, die eignen sich natürlich nicht zum Legen von Eiern. Und das ist der Grund, weshalb diese Tiere dann aus rein wirtschaftlichen Gründen vergast oder geschreddert werden. Hintergrund ist der, dass es im Grunde genommen zwei Linien gibt, zwei Rasselinien. Die eine ist die, die sich zum Mästen, zum Mast und zur Fleischerzeugnis eignet. Dort werden sowohl männliche als auch weibliche Tiere verwendet, aber bei der Legelinie, bei der sogenannten, da fallen die männlichen Tiere dann heraus und diese werden dann vergast bzw. geschreddert. Das ist Tierschutz- und Tierrechtswidrig. Das verstößt gegen das Tierschutzgesetz, das ganz klar für das Töten von Tieren einen vernünftigen Grund zur Voraussetzung macht. Anerkannt ist, dass solche wirtschaftlichen Erwägungen kein vernünftiger Grund sind, der die Tötung von Tieren rechtfertigt. Das heißt, es ist rechtswidrig. Das ist der Grund, weshalb wir die Anzeigen erstattet haben. Das ist eine Straftat.
Und wie sind diese Vorfälle an die Öffentlichkeit geraten? Also wie hat PETA davon erfahren?
Das ist eigentlich gar kein Geheimnis. Diese Praxis, die gibt es seit Jahren. Bereits im Jahr 2003 hat es da auch eine politische Initiative gegeben. Es hat sich aber de facto nichts getan. Das heißt, es ist tägliche Praxis, die da stattfindet. Es regt sich nur eben niemand darüber auf. Ja? Und damit muss Schluss sein. Und das ist der Grund, weshalb wir jetzt endlich fordern, dass geltendes Recht durchgesetzt wird.
Wie viele männliche Küken werden denn jährlich nach Ihren Informationen vergast bzw. geschreddert?
In Deutschland beläuft sich diese Zahl auf ca. 50 Millionen, in Europa auf ca. 280 Millionen.
Und warum nutzt man die männlichen Küken dann nicht vielleicht auch einfach für die Fleischerzeugung?
Das hat folgenden Grund. Also aufgrund dieser hohen Zuchtspezialisierung sind diese männlichen Tiere aus dieser Legelinie nicht dazu geeignet, sie ganz schnell auf hohen Fleischansatz zu bringen. Das heißt, das ist eine rein wirtschaftliche Erwägung heraus. Sie wachsen nicht so schnell, sie setzen nicht so viel Fleisch in kurzer Zeit an. Das ist für die Produzenten dann aus ihrer Sicht unwirtschaftlich. Und dann sagt man lieber, dann schmeißen wir sie einfach weg, töten sie. Und für die Fleischproduktion wird dann eben nur diese andere Zuchtlinie benutzt, die sehr schnell sehr viel Fleisch ansetzt und sich dadurch dann einfach profitabler einsetzen lässt.
Und welche Erklärung könnte es denn geben, dass Menschen diese Vergasung und Verschredderung von den Küken moralisch vertreten?
Dafür gibt es keine Erklärung, dafür gibt es auch keine Rechtfertigung. Wie gesagt, es sind rein wirtschaftliche Erwägungen heraus, da will man in kurzer Zeit sehr viel Geld machen. Ethisch ist das absolut nicht vertretbar, aber wie gesagt, es ist nicht nur ethisch nicht vertretbar, es ist auch rechtlich verboten und strafbar, es ist eine Straftat. Und das muss endlich geahndet werden, das ist das, was wir fordern, verlangen. Und dafür ist es höchste Zeit, dass da auch die Justiz mal tätig wird. Und mit unseren Strafanzeigen wollen wir endlich dafür sorgen, dass es auch dann so gehandhabt wird, wie es das Gesetz verlangt, nämlich dass es einfach bestraft wird.
Welche Bestrafung würde denn dann auf die Brütereien warten?
Also es ist eine Straftat nach § 17 Nummer 1 Tierschutzgesetz und die sieht einen Strafrahmen von bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe oder eben Geldstrafe vor.
Und wie geht Peter im konkreten Fall dann rechtlich vor? Also was für Maßnahmen ergreifen Sie dann zuerst?
Ja, uns bleibt im Grunde genommen nur die strafrechtliche Seite. Das heißt, wir haben Strafanzeige erstattet. Das ist das, was wir machen können. Das ist auch das, was wir getan haben. Wir bleiben dann natürlich am Ball. Wir haben jetzt die ersten Reaktionen der Staatsanwaltschaften auch schon bekommen. Die sahen so aus, dass es dann eingestellt worden ist. Und gegen diese Einstellung, die wir jetzt bisher bekommen haben, haben wir auch umgehend dann Beschwerde eingelegt bei der nächsthöheren justiziellen Instanz, das heißt bei den Generalstaatsanwaltschaften.
Und was wäre denn aus Sicht von Peter die Wunschsituation für die Küken in Deutschland?
Die Wunschsituation ist die, dass das Recht, das jetzt schon gilt, einfach durchgesetzt wird. Das heißt, dass das, was verboten ist, auch nicht mehr ausgeübt werden darf, dass diese Kükenschredderei, diese Vergaserei geahndet wird strafrechtlich, und unsere Wunschvorstellung, wenn Sie so danach fragen, ist natürlich auch die, dass wir sagen, wir können ganz darauf verzichten, Tiere einzusperren, sie zu töten, sei es für den Fleischkonsum oder für Eier. Eine vegane Lebensweise würde all das verhindern, denn man darf auch nicht vergessen, dass auch die weiblichen Tiere, die dann zum Legen von Eiern verwendet werden, sehr große Qualen erleiden. Sie werden eingesperrt, sie werden darauf getrimmt, durch die Zucht 300 Eier pro Jahr zu legen. Das ist für die Tiere nur über einen kurzen Zeitraum überhaupt möglich. Dann werden auch die getötet. Ihnen wird sofort der Schnabel gekürzt. Also auch diese Tiere leiden sehr stark, und all das kann man vermeiden, indem man seine Lebensweise und seine Ernährungsform umstellt. Und es gibt viele Möglichkeiten und Alternativen, sich zu ernähren. Und die vegane Lebensweise ist das, was wir fördern und befürworten.
Und Sie haben ja gerade schon eben die vegane Lebensweise angesprochen. Und es setzt sich ja in den letzten Jahren, hat sich das immer mehr durchgesetzt. Immer mehr Veganer und auch Vegetarier haben sich in Deutschland vor allem gefunden. Denken Sie, das wird sich dann auch wirklich in den nächsten 10 bis 20 Jahren schon darauf auswirken, dass nicht mehr so viel Fleisch produziert wird? Oder wird es eher noch was, das sehr, sehr lange dauern wird?
Das sehen wir ja jetzt schon. Ne? Wie Sie richtig sagen, hat sich da in den letzten Jahren schon viel getan und das Bewusstsein wächst. Wir sind da sehr optimistisch, dass es auch weitergeht, weil es ethisch auch einfach nicht zu vertreten ist. Und wenn man sehenden Auges wirklich mal hinschaut, was alles an Leid, Schmerz, Tod und Gewalt stattfindet, was man so einfach vermeiden kann, dann glaube ich, und da bin ich auch sehr sicher, dass wir dort einen sehr großen Bewusstseinswandel in nächster Zeit noch erleben werden. Da sind wir wirklich sehr optimistisch, dass viel mehr Leute, als es jetzt schon sind, sich der veganen Lebensweise zuwenden werden.
Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg beendet, nachdem tags zuvor die bedingungslose Kapitulation von Generaloberst Jodl vom Oberkommando der deutschen Wehrmacht unterzeichnet worden war. Was sich zur Zeit des Kriegsendes in Schwäbisch Hall abspielte, untersuchte der Haller Journalist Michael Silvester Kurziol. Veröffentlicht hatte es nun in seinem im Sviridow Verlag erschienenen Buch »Ein Funke Hoffnung nach Terror und Niederlage«, das der Historische Verein für Württembergisch Franken herausgegeben hat und das vor kurzem der Öffentlichkeit im Hellisch-Fränkischen Museum vorgestellt wurde. Ralf Snurawa sprach für Fokus Südwest mit dem Autor über sein neuestes Werk.
Herr Kurziol, Ihre neueste Buchveröffentlichung handelt vom Kriegsende in Schwäbisch Hall. Ein Funke Hoffnung nach Terror und Niederlage ist der Titel des Buches, das beim Sviridow Verlag erschienen ist. Und um was ging es Ihnen bei diesem Buch, als Sie das geschrieben haben?
Mir ging es dabei darum, einige Dinge im Zusammenhang darzustellen und auch einige bisher als Fakten gehandelte Informationen richtigzustellen. Ich habe mich im Grunde genommen mit den beiden letzten Tagen des Krieges in Schwäbisch Hall befasst. Dabei geht es zunächst um einen amerikanischen Jabo-Angriff, in dessen Folge das auch das Rathaus getroffen wurde und abgebrannt ist. Da habe ich die ganze Geschichte recherchiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ohne Begründung von OB Binder 1995 schon richtiggestellt worden ist, dass nämlich die Aussage, die amerikanische Soldaten hätten die Feuerwehr gehindert am Löschen, definitiv falsch ist. Und während dieser Löscharbeiten wurde der Bürgermeister Dr. Prinzing zusammen mit seinem Polizeichef, Polizeihauptmann Bulling, von einem Gestapo-Kommissar verhaftet und nach Stuttgart gebracht. Dort lag angeblich ein Erschießungsbefehl für beide vor. Der Gestapo-Kommissar hat die beiden vernommen, hat mit seinen Kollegen diskutiert und mit seinem Vorgesetzten, der diesen Befehl erlassen hat, und konnte dann beide wieder auf freien Fuß setzen. Das nächste Thema, das mich interessiert hat, war der Hintergrund für diese Verhaftung. Das war zunächst mal der Vorwurf Sabotage der Verteidigung. Aber da hängt noch eine ganze Menge anderer Dinge dran, wie zum Beispiel der sogenannte Nero-Befehl von Hitler, der drei Dinge umfasst hat. Einmal sollten militärische Objekte zerstört werden. Dann sollte die Infrastruktur im Land zerstört werden. Dann sollten Versorgungsbetriebe zerstört werden. Und schließlich wollte Hitler, dass zum Beispiel Firmen, Fabriken gesprengt oder angezündet werden. Und letztendlich ging es auch um die Bevölkerung, die Richtung Süden evakuiert werden sollte, mit allen negativen Konsequenzen, wie zum Beispiel der Zerstörung von Genossenschaftslagerhäusern, der Zerstörung von Bauernhöfen, die jetzt dann dadurch verlassen worden wären, und bis hin zum Abschlachten des Viehs, das nicht mitgenommen werden kann. Und da habe ich mich dann für die Details hier bei uns interessiert, um sagen zu können, bei uns hat es letztendlich so und so ausgeschaut.
Bekannt sind ja hier vor allem die Sprengmaßnahmen an Brücken. Wie sah es denn damit aus?
Bei den Sprengmaßnahmen war es so, dass vor allem zivile Leute versucht haben, aber auch Militärs, das möglichst klein zu halten. So haben zum Beispiel zwei entscheidende Militärs hier in Schwäbisch Hall, der Oberstleutnant Neufer und der Leutnant Hüfner, einen Lastwagen der Wehrmacht von Schwäbisch Hall zur Muna in Kupfer dirigiert, der die Sprengstoffe zur Sprengung dieser Brücken hätte bringen sollen. Und dann hatten sie die Hoffnung, dass damit das Thema erledigt sein könnte, denn mit dem Nachschub solcher Dinge war es ja relativ schlecht.
Betrachtet man jetzt andere Städte, hier allein im Landkreis, aber natürlich auch in ganz Baden-Württemberg, so ist Schwäbisch Hall ja sehr glimpflich davon gekommen. Vor allem der Bahnhof und die Umgebung wurden zerstört. Das Rathaus haben wir jetzt gehört und eins und andere Gebäude noch. Insgesamt vom Stadtgebiet waren 3% betroffen. Worauf ist es zurückzuführen, dass hier so wenig Zerstörung stattgefunden hat?
Das ist zunächst mal auf die beiden schon genannten Offiziere zurückzuführen, die den Befehl eines Generals missachtet haben, der sie angewiesen hat, mit Hilfe der Bevölkerung einen Verteidigungsring um Schwäbisch Hall rum anzulegen, der angeordnet hat, dass Panzersperren zu bauen und auch zu besetzen seien. Und er wollte, dass ein Standgericht in Schwäbisch Hall installiert wird, durch das dann sämtliche Deserteure bzw. verdächtigten Deserteure verurteilt werden können. Und alles ist nicht geschehen.
Hat man das sozusagen der Besonnenheit dieser Akteure zu verdanken? Wie hat denn sich hier der Bürgermeister zum Beispiel in der Stadt verhalten?
Sie müssen einsehen, wir waren im Krieg. Und Krieg heißt, die Militärs haben das Sagen, Punkt. Und so war es hier auch. Aber es gab natürlich eine Reihe von Zivilisten, die sich auch Sorge um ihre Stadt gemacht haben. Und da gehört natürlich der Bürgermeister dazu. Das war Dr. Wilhelm Prinzing und eine Reihe anderer Leute, wie zum Beispiel der Leiter der Diakonissenanstalt und ein Förster, ein städtischer. Da gab es dann den Vorschlag, dass man Schwäbisch Hall zur Rotkreuzstadt erklären soll. Und diesen Vorschlag dieser beiden Herren hat Prinzing dann dem Kreisleiter vorgetragen. Und der Kreisleiter hat ihn akzeptiert und hat gesagt, er könne den beiden ausrichten, es werde nicht gekämpft werden. Dann kam eine SS-Truppe nach Schwäbisch Hall unter Volkssturm aus Schwäbisch Gmünd. Und dann hörte man vom Kreisleiter, hier ist man nicht feige, hier wird gekämpft. Also das war ein sehr ambivalenter Mensch. Aber, das muss man auch sagen, trotz seiner Drohungen, dem einen oder anderen gegenüber ihn erschießen lassen zu wollen, hat er nach meinem Wissen niemanden erschießen lassen. Er hat sich sogar, als der Bürgermeister verhaftet wurde, gegenüber dem Gestapo-Kommissar für den Bürgermeister und für den Polizeichef eingesetzt. Und es war mit Sicherheit auch einer der entscheidenden Gründe, warum die beiden wieder freigelassen wurden.
Wir haben jetzt von der Umwandlung der Stadt in Rotkreuzstadt, von Infrastruktur oder misslungenen Infrastruktur, Beschädigungsmaßnahmen gesprochen. Wie sah es denn, Sie haben andere Dinge erwähnt, mit Bauernhöfen aus, wie sah es mit Unternehmen aus? Wurde hier irgendwas von diesem Nero-Befehl umgesetzt?
Umgesetzt insoweit, als wenn wir zum Beispiel die Versorgungsbetriebe nehmen, E-Werk, Gaswerk und Wasserwerk, dass diese nicht zerstört wurden, sondern gelähmt. Das heißt, es wurden wichtige Maschinenteile ausgebaut, die man dann, nachdem die Amerikaner in Schwäbisch Hall waren, wieder eingebaut hat. Das drückt sich auch in einem Bericht von Militärgouverneur Lewis an seine Vorgesetzten aus, in dem er berichtet, dass in 48 Stunden Strom und Wasser wieder zur Verfügung stehen würde.
Um diesen Militärgouverneur geht es auch in Ihrem Buch. Was genauer schildern Sie da?
Lewis war eine faszinierende Persönlichkeit. Und deshalb habe ich mich entschlossen, seinen gesamten Lebenslauf zu rekonstruieren, zu recherchieren. Ich habe dabei festgestellt, dass er in der Schule recht engagiert war, dass er auch auf seine Schulfreunde sehr gut eingegangen ist und denen geholfen hat. Er hat in Harvard studiert und hat dann 1916 das Sommersemester ausfallen lassen und ist dem Beispiel vieler anderer amerikanischer Studenten gefolgt und mit dem American Field Service nach Frankreich beziehungsweise auch andere Länder waren das Ziel. Die amerikanischen Studenten hatten die Aufgabe, sich um verwundete Soldaten zu kümmern. Und Lewis fuhr in Frankreich einen Ambulanzwagen. Er ist dann wieder nach Amerika zurück, hat sich dann wieder freiwillig gemeldet, als die Amerikaner in den Krieg eintraten, war dann beim Aufbau von Verwaltungen tätig in Frankreich. Danach hat er den Dienst quittiert, hat sich um seine privaten und beruflichen Dinge gekümmert Und als Amerika im Zweiten Weltkrieg wieder eintraten, hat er sich wieder freiwillig gemeldet und wurde sofort zu der Truppe versetzt, die sich um Verwaltungsangelegenheiten gekümmert hat. Und auf die Art und Weise kam er zur Schulung erst nach Afrika. Sein erster Einsatz war auf Sizilien. Danach kam Schulung in England. Dann kamen Einsätze in Frankreich und Deutschland. Und Schwäbisch Hall war sein letzter, ein halbes Jahr lang. Louis kam am 17. April 1945 auf Schloss Langenburg an, hat dort ein Gespräch geführt mit dem Erbprinzen und dem erklärt, er sei gekommen, nicht um zu strafen, sondern um aufzubauen. Dasselbe hat er dann zwei Tage später in Schwäbisch Hall den Pfarrern der Stadt erklärt und meine Recherchen haben gezeigt, dass er sich exakt an diese Linie gehalten hat, als er am 4. Oktober 1945 verabschiedet wurde.
Also für Schwäbisch Hall lief es offensichtlich am Kriegsende ziemlich gut im Vergleich, wenn man jetzt Greilsheim hernimmt, das zu 66% zerstört wurde, weil es natürlich auch ins Zentrum militärischer Strategie gerückt war. Haben die Haller trotz allem, sie sind ja nicht weit weg, Glück gehabt?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Glück hatten sie auf jeden Fall deshalb, weil sie verständnisvolle Offiziere hier hatten, die das Sagen hatten, weil Zivilisten waren, die es verstanden haben, sich einzusetzen und auch, weil hierher kurz vor Kriegsende eine gebürtige Frankfurterin gekommen ist, die Elisabeth Brandt, die sich Anfang Oktober hier einquartiert hat und als die Amerikaner in die Stadt kamen, sofort freiwillig den sicheren Keller verlassen hat, auf den Vorplatz vom Gasthaus Drei König ging und sich dort den Amerikanern anbot als Dolmetscherin. Und da hat sie dann die ganze Übergabe der Stadt gedolmetscht, die im Übrigen weniger der immer wieder genannte Stadtpfleger Butz erledigt hat, sondern der Polizeimeister Dahm. Und Frau Brandt hatte dann später eine Beziehung zu Louis, die letztendlich zu Ende war, als Louis 56 starb.
Das war's auch schon wieder mit Fokus Südwest hier bei Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Frauke Keil, Melissa Eckstein, Ralf Snurawa, Hans Gräf und Philipp Almasi. Alle Meldungen und Beiträge gibt es wie immer auch auf www.störfunk.de zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp Almasi.